Herzlich willkommen und grüß Gott zur Katechismus-Sendung, einer weiteren Folge, genauer dem zweiten Teil zum Thema, zur Frage, welches Werk verrichtet Christus in der Liturgie? Mein Name ist Gregor Daunis, ich freue mich, dass Sie hier in dieser Sendung eingeschaltet haben, einer Sendung mit Pfarrer Ulrich Engel aus Rottgau-Weißkirchen. Im Punkt 222 im Kompendium des Katechismus steht diese Frage, und wir schauen nochmal, welche Antwort wir da gehört haben in der letzten Sendung. Dort steht, in der Liturgie der Kirche bezeichnet und verwirklicht Christus vor allem sein Pascha-Mysterium. Indem er den Aposteln den Heiligen Geist spendete, gab er ihnen und ihren Nachfolgern die Vollmacht, das Heilswerk zu vollziehen, und zwar durch das eucharistische Opfer und die Sakramente, in denen er selbst wirkt, um den Gläubigen aller Zeiten und in aller Welt seine Gnade mitzuteilen. Soweit also das Kompendium. Wie gesagt, ein bisschen haben wir schon gehört in einem ersten Teil. Heute geht es also weiter mit Pfarrer Ulrich Engel aus Rottgau-Weißkirchen.
Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte Ihnen heute den zweiten Teil zu dem Liturgievortrag anbieten, dessen ersten Teil wir schon am vergangenen Dienstag gehört haben. Ich möchte heute damit beginnen, dass wir, das Volk Gottes, eigentlich diejenigen sind, die von der Feier der Liturgie profitieren sollen, dass wir eigentlich die Nutznießer sind. Und nachdem wir uns noch einmal das Wesen der Liturgie vergegenwärtigt haben, ist nun die Frage, was uns denn durch die Mitfeier der Liturgie wirklich geschenkt wird und in welcher Weise denn auch wir an dem Lebensstrom, der ja die Feier der Liturgie ist, teilhaben. Die Feier der Liturgie ist in der rechten Gesinnung und Hingabe des Herzens der Empfang des Lebensstromes, des lebendigen Wassers, das unterhalb der rechten Seite des Tempels, nämlich seines Leibes, wie der Herr ja selbst sagt, im Johannesevangelium Kapitel 2 hervorfließt, wovon schon vorausbildhaft in der Vision des Propheten Ezechiel die Rede ist, in Ezechiel Kapitel 47. Der Quell des lebendigen Wassers, der Urquell der Liturgie, ist das geöffnete göttliche Herz Jesu. In der allerheiligsten Dreifaltigkeit wird nämlich von Ewigkeit zu Ewigkeit Liturgie gefeiert, in der sich gegenseitig selbstlos verströmenden und empfangenden Liebe der drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und an diesem göttlichen Lebensstrom sollen wir Anteil erhalten und erhalten daran auch Anteil durch den Mittler Jesus Christus, sobald unsere menschliche Natur selbst durch den Auferstandenen in dessen Himmelfahrt wieder beim Vater und dem Heiligen Geist angekommen ist. Die Wirklichkeit von Ostern, nämlich der Sieg des Lebens über den Tod, hört nie mehr auf. Dieser Sieg ist unumkehrbar und unzerstörbar. Ostern ist die Wirklichkeit, die universal von Stund an alles bestimmt. Das unbekannte und schon deswegen nicht allgemein anerkannte Mainstream für alle Ewigkeit ist seit 2000 Jahren der Auferstandene und seine Macht. Das müsste aber überhaupt den Christen erst einmal anfangen zu dämmern. Für die allermeisten von ihnen ist ja Ostern auch nur ein Fest, das ein Ereignis von vor 2000 Jahren erinnert. Im Allgemeinen aber und zunehmend mehr für ihr Leben und erst recht für ihren Tod doch für völlig bedeutungslos gehalten wird. Und wenn das Fest dann wieder vorbei ist, wird der Stein wieder sorgfältig vor das leere Grab gerollt, um ihn dann in der nächsten Osternacht wieder für ein paar Tage wegzurollen. Dabei geht Ostern nie mehr vorbei. Das Grab ist und bleibt leer, und der Stein ist und bleibt für allemal weggerollt. Die Macht des Auferstandenen wirkt seit inzwischen 2000 Jahren unaufhaltsam und, so könnten wir beinahe sagen, unerbittlich. Was wir in der Liturgie feiern, ist gerade keine Mythologie, wo es jedes Jahr wieder, immer wieder von neuem losgeht und von vorne losgeht. Christentum ist kein Karussell. Nun wollen wir betrachten, in welcher Weise wir mit der Feier der Liturgie eben vermittelt werden. Die Vermittlung der Liturgie und ihrer Wirklichkeit geschieht durch den gesandten Heiligen Geist an Menschen, die der Herr selbst frei erwählt hat, um sie dann durch eine entsprechende Mitteilung des Heiligen Geistes in der Heiligen Weihe mit seinen Fähigkeiten und Vollmachten als ewiger Hohepriester auszustatten. Die ersten Erwählten waren die 12 Apostel. Ihnen sagt der Herr schon bei der Einsetzung des Bußsakramentes am Abend des Ostertages: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Übrigens auch der Text vom gestrigen Evangelium, dem Hochfest von Pfingsten. Und seit diesen apostolischen Zeiten wird dieser Geist in den heiligen Weihen ununterbrochen durch Handauflegung der Bischöfe an die von Jesus Erwählten weitervermittelt, damit diese in der Liturgie der heiligen Messe und auch der übrigen Sakramente die Gläubigen in der Kraft dieses ihnen geschenkten Heiligen Geistes an diesen göttlichen Lebensstrom anschließen, der wieder kein anderer ist als der Heilige Geist selbst. Wir nennen diese ununterbrochene Kette der Geistmitteilung durch Handauflegung des Bischofs seit den Aposteln auch apostolische Sukzession. Nur diese apostolische Sukzession begründet und gewährleistet die Apostolizität der katholischen Kirche und damit die Legitimität ihrer geweihten Amtsträger und deren Amtswaltung, damit zugleich aber auch die Verbindlichkeit ihres amtlichen Handelns für die Gemeinde. Nur wer in der Nachfolge der Apostel steht, vermag deshalb auch den Heiligen Geist den Menschen durch die Sakramente zu vermitteln. Dabei erhält aber jeder nur so viele Vollmachten, wie er in seinem jeweiligen Stand entsprechend seiner Berufung braucht, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ein Priester hat mehr Vollmachten und geistliche Befähigung als ein Diakon und ein Bischof mehr als ein Priester. Das wirft noch einmal ein besonderes Licht auf die Bedeutung der Bezeichnung Geistlicher, aber auch auf die Berufung des Menschen. Der Geistliche hat den Menschen den unverwechselbaren Dienst Jesu Christi, des Hohen Priesters, zu leisten, indem er ihnen das lebendige Wort Gottes verkündet, ihnen das lebendige Brot reicht und sie aus dem göttlichen Lebensstrom, dem lebendigen Wasser des Heiligen Geistes, schöpfen lässt. Der Geist, der dem Priester in der heiligen Weihe mitgeteilt wird, ist der Geist, der dem Priester eben Anteil am Hohen Priestertum Jesu Christi gibt, indem er ihn dem Hohen Priester so verähnlicht, dass dieser nicht nur in der Person des Priesters gegenwärtig ist, sondern auch in den speziellen liturgischen Handlungen des Priesters oder eben auch des Bischofs, wie bei der Verkündigung in den Sakramenten vorzugsweise, aber in der heiligen Eucharistie bzw. in den eucharistischen Gestalten, sodass gilt, dass durch den Priester Christus selbst handelt. Christus ist es, der tauft, der firmt, der als der hohe Priester in der heiligen Messe durch den geweihten Priester handelt und sie selbst in der Eucharistie schenkt. Christus ist es, der im Bußsakrament losspricht und in der Krankensalbung heilt. Für die Feier der heiligen Messe sagt die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils: Gegenwärtig ist er im Opfer der Messe, sowohl in der Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht. Denn derselbe bringt das Opfer jetzt dar durch den Dienst der Priester, der sich einst am Kreuz selbst dargebracht hat, wie vor allem unter den eucharistischen Gestalten. Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten, sodass, wenn immer einer tauft, Christus selber tauft. Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegenwärtig ist er schließlich, wenn sich die Kirche in seinem Namen versammelt, betet und singt. Bei keiner anderen Gelegenheit wird es so deutlich, dass der Priester in persona Christi handelt, wie bei den Wandlungsworten in der heiligen Messe. Wenn der Priester nämlich über das Brot spricht, das ist mein Leib, beziehungsweise über den Wein, das ist mein Blut, dann stimmt das ja genau genommen überhaupt nicht. Wieso nicht? Es ist ja gar nicht sein eigener Leib, nämlich der Leib des Priesters, und auch nicht sein eigenes Blut, sondern der Leib und das Blut Christi. Die Wandlungsworte sind also überhaupt nur dann stimmig, wenn der Priester nicht für sich und in eigenem Namen spricht, sondern in der Person Jesu Christi selbst. Das ist mein Leib und das ist mein Blut, kann zu Recht eben nur der Herr selbst sagen. Der spezifische priesterliche Dienst am Volk Gottes ist einmal ganz allgemein ausgedrückt der Heiligungsdienst. Der Mensch ist als Geschöpf von seinem Schöpfer zur Heiligkeit bestimmt. So sagt Gott schon im Alten Bund. Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Diesem Sinn und Zweck haben der Priester und die Kirche zu dienen. Alles andere liegt weit daneben. Aber wer will denn heute noch heilig werden? Das ist eben auch eine Frage. Hier stellt sich auch noch die Frage, wer weiß das eigentlich heute noch, dass er zur Heiligkeit berufen ist? Wer stellt eigentlich noch solche Erwartungen an den Priester und an die Kirche, dass sie ihm auf dem Weg zur Heiligkeit und zur Vollendung dienen? Welche Erwartungen werden denn heute von den Gemeinden an einen Pfarrer gestellt? Und wie verstehen diese sich überhaupt selbst? Der Priester ist vor allem einmal Diener der Epiklese, das heißt der Herabrufung des Heiligen Geistes für die Gläubigen. Der Herr sagt am letzten Tag des Laubhüttenfestes, wer durstet, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Dazu bedarf es aber zuerst des lebendigen Wortes, das wir im Glauben empfangen und annehmen müssen, damit wir dann auch leibhaftig, nämlich im Sakrament, empfangen können, was wir gehört und im Glauben schon angenommen haben. Das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens der Kirche, oder wie die Kirche seit dem 5. Jahrhundert nach einem Wort von Prosper von Aquitanien sagt, Lex orandi, lex credendi, das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens. Die Feier der Liturgie ist auch die Feier des Glaubens der Kirche, denn die Feier der Liturgie stellt durch lebendige und wirkmächtige Worte und in wirkmächtigen Zeichen die Wirklichkeit dessen, was wir glauben und bekennen, ganz real dar, und vergegenwärtigt sie bzw. setzt sie gegenwärtig. Die Feier der Liturgie ist in einem gewissen Sinne auch Glaubensvollzug in Zeichen. Sie setzt die Heilstaten Gottes in Jesus Christus bereits voraus und ist deshalb auch für uns Menschen unverfügbar und deshalb jedenfalls im Wesentlichen auch nicht gestaltbar, sondern hat bereits eine Gestalt, nämlich die Gestalt, die ihr durch die Heilswirklichkeit, die gefeiert wird, durch Christus bereits vorgegeben ist, und was wir glauben. Wir können immer nur liturgisch feiern, was wir glauben. Das Gesetz des Betens, insbesondere der Liturgie, kann immer nur das Gesetz des Glaubens sein. Ich sage noch einmal, lex orandi, lex credendi, wie die Kirche etwas verkürzt einen Satz von Prosper von Aquitanien zusammenfasst und wiedergibt. Das uns allen bekannte Wort orthodox, orthodoxe Kirche, orthodoxe Ostkirche, Ihnen allen ist dieses Wort ja bekannt. Dieses Wort hat, was uns kaum bewusst ist, eine doppelte Bedeutung. Es bedeutet nämlich einmal rechtgläubig oder rechter Glauben, dann aber auch rechte Verehrung. Nämlich insbesondere in der Feier der Liturgie sowohl auf Grund wie auch als Ausdruck des Glaubens. So ist die Feier der Liturgie sogar selbst Mittel und Träger der Glaubenstradition. Der liturgische Ablauf und die Gebete dieser Feier stehen deshalb auch unter gar keinen Umständen zur Disposition als Feier des einen Glaubens der einen weltumfassenden katholischen Kirche und ihrer einen Glaubenswahrheit ist die Feier der Liturgie immer auch Feier der ganzen Kirche und keinesfalls das Privatvergnügen irgendeiner Gemeinde oder eines Liturgieausschusses oder auch nur des zelebrierenden Priesters. So richtig es ist, dass wir immer nur liturgisch feiern können, was wir glauben, so richtig ist aber auch umgekehrt, dass wir auch feiern müssen, was wir glauben. Die Feier der Liturgie ist auch der vorzugsweise Ort des Glaubens, nämlich der Ort, an dem schon der Glaube der Kirche dem Volk Gottes amtlich und kompetent verkündet wird. In ihr feiert die Kirche und das Volk Gottes nicht nur den Glauben, sondern sie wird auch durch den Glauben und die Feier der Sakramente überhaupt erst als Volk Gottes gebildet, damit es dann in der Welt und im Alltag missionarisch bezeugen kann, und auch ihr sollt meine Zeugen sein, was es, dieses Volk Gottes, in der Liturgie im Glauben angenommen hat. Und nur in der Feier der heiligen Liturgie sitzen wir an der Quelle des lebendigen Wortes und nur in der heiligen Messe an der Quelle des lebendigen Wassers und des lebendigen Brotes. Glaube und Glaubenszeugnis ohne Liturgie. Und in Parenthese bemerkt, der Besuch der heiligen Messe auch nur an Sonntagen liegt ja in Deutschland inzwischen heute bei kaum noch 10%. Aber Glaube und Glaubenszeugnis ohne Liturgie ist pure Einbildung. Damit macht man sich nur selbst etwas weiß. Wer sich aus der Liturgiegemeinschaft ausschließt, schließt sich faktisch selbst aus der Kirche überhaupt aus. Denn bei keiner anderen Gelegenheit ist Kirche mehr und authentischer Kirche als bei der Feier der Heiligen Messe. Diese ist nämlich, wie das Konzil sagt in Lumen Gentium, der Konstitution für die Kirche, Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Ich wiederhole, die Heilige Messe ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Die Feier der Liturgie, jedenfalls die der Heiligen Sakramente, ist eine Feier der göttlichen Mysterien. Immer ist die Feier der Liturgie die Feier der göttlichen Mysterien, nämlich die Feier göttlicher Geheimnisse, sei es die Feier der Heiligen Messe oder auch der übrigen Sakramente. Zu den Mysterien können wir Menschen auch im Lichte des Heiligen Geistes überhaupt nur äußerst begrenzt Zugang gewinnen, weil sie unser menschliches Fassungsvermögen auch bis in alle Ewigkeit unendlich übersteigen, obwohl wir selbst in dieses Geheimnis hineingehören. Dieser Mysteriencharakter, nämlich das Faszinosum et Tremendum des Göttlichen, wie man ja auch sagt, und seine Anwesenheit, das uns in seiner Erhabenheit zugleich aus dieser Welt erheben, uns aber auch vor ihm erzittern lassen müsste, nämlich vor seiner Größe und der Heiligkeit, und die Heiligkeit der Handlung müssen in der Liturgiefeier spürbar werden. Das Mysterium bedarf zu seiner Feier eigentlich schon eines ihm eigens vorbehaltenen Sinnraumes. Und vor dem Mysterium ist vor allem einmal die Ehrfurcht angezeigt, Knien und Anbetung. Wenn der Priester unmittelbar nach den Wandlungsworten den Gläubigen die heiligen Gestalten, das Geheimnis des Glaubens, das Mysterium Fidei zeigt, dann geschieht das zur Anbetung. Da sind ganz schlichte, aber sehr ausdrucksvolle und unentbehrliche liturgische Zeichen bzw. Gebärden bei der Begegnung mit dem Mysterium, das wir in der Heiligen Messe feiern. Eine Gebärde kommt ganz ursprünglich aus dem Herzen des Menschen, und zwar entsprechend seinem Verständnis von dem Wesen dessen, ob es nun ein richtiges oder falsches Verständnis ist, demgegenüber er diese Gebärde zum Ausdruck bringt. Und diese wirkt dann auch wieder in und auf sein eigenes Herz zurück. Eine Gebärde spiegelt bereits das Unterbewusstsein über die Bedeutung dessen, demgegenüber wir diese Gebärde zum Ausdruck bringen, und prägt auch wieder das Unterbewusstsein des Menschen von der Bedeutung dessen, demgegenüber man eine jeweilige Gebärde zum Ausdruck bringt oder eben auch nicht. Das beginnt beispielsweise schon mit dem Kreuzzeichen. Ob ich es eben so mache, dass ich mich wirklich davon umfangen lasse oder nur so, als würde ich mir mal nervös durchs Gesicht fahren. Sie alle kennen diese Gebärden. Dann ist die innere Haltung zum Kreuz und zu dem Gekreuzigten bereits verdorben. Entsprechendes gilt auch für die Kniebeuge. Mache ich die Kniebeuge andächtig und schaue dabei auch den an, vor dem ich diese Kniebeuge mache, um ihn dadurch zu verehren, oder mache ich nur eine gedankenlose Verrenkung? Diese wäre dann bloß eine gymnastische Einlage, aber wohl kaum Ausdruck der Gottesverehrung. So ist vor dem undurchdringlichen göttlichen Mysterium Hinknien angezeigt als Ausdruck der eigenen Unbedeutendheit angesichts dieser göttlichen Wirklichkeit und dieser göttlichen Größe. Wenn man sich dagegen vor dem Mysterium selbstbewusst aufbaut, dann bringt das eben auch etwas zum Ausdruck und wird auf die Dauer auch das Bewusstsein von dem Wert, dem man gegenübersteht, maßgeblich bestimmen. So besteht beispielsweise ein großer Unterschied in den verschiedenen Gebärden des Empfangs der Heiligen Kommunion. Ein unübersehbares Zeichen für die Erhabenheit des göttlichen Mysteriums ist aber auch die Kostbarkeit der liturgischen Geräte, beispielsweise der Kelche, der Monstranzen und auch deren Zustand und der Umgang mit ihnen oder auch der Zustand der liturgischen Gewänder. Da kann man auch nicht mehr fragen, was das wohl alles gekostet haben mag, es sei denn, man hat für das Mysterium überhaupt kein Gespür, weil es schon verloren gegangen ist. Diese immer einmal wieder zu hörende Frage nach den Kosten bzw. dem materiellen Wert der liturgischen Gerätschaften und Gewänder entspricht doch ganz genau dem Einwand von Judas Iskariot bei der Salbung des Herrn in Bethanien durch Maria Magdalena, wie es uns im 12. Kapitel des Johannes-Evangeliums überliefert ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, für Gott ist das Beste gerade gut genug. Und das lässt sich nicht aufrechnen gegen irgendwelchen praktischen Nutzen oder Vorteil, weil Nutzen und Mysterium kein gemeinsames Maß haben, sondern absolut inkompatibel sind. Dass sich Gott in Jesus Christus für uns Menschen in äußerster Weise demütigt, gibt uns jedenfalls kein Recht, ihn zu demütigen. Welche Ansprüche stellen wir denn auch an uns selbst? Wir wollen es doch auch eigentlich schön haben und es muss doch auch einen Wert haben, wenn nicht unbedingt es sogar kostbar sein soll. Für den Herrn muss es doch dann mindestens ebenso viel sein. Ich habe das selbst schon gehört, Gott ist schon nicht so. Und habe dann rückgefragt, aber Sie sind schon so, ne? Sie wollen Gott nicht zugestehen, was Sie für sich selbst mit der allergrößten Selbstverständlichkeit in Anspruch nehmen. Das ist schon mit zweierlei Maß gemessen. Aber auch scheinbare Kleinigkeiten sind da wichtig. So ist beispielsweise gerade auch das Kelchvelum, das bei der Gabenbereitung abgedeckt wird, oder das Velum über dem Speisekelch, dem Ziborium, ein Zeichen für das Mysterium, das nun mit diesem Messkelch und in diesem Messkelch, der bisher verhüllt war, gefeiert wird. Die priesterlichen Gewänder zeigen an, dass der Priester eben nicht als Privatperson am Altar steht, sondern in persona Christi. Das geht hin bis zu dem Atmosphärischen bei der Feier der Liturgie, auf die der Zelebrant einen großen Einfluss hat. Ob der nämlich gesammelt und wie wir uns auch ausdrücken, andächtig die Liturgie feiert oder nicht, das überträgt sich unweigerlich auf die ganze Gemeinde und deren Bewusstsein von der Bedeutung und Wichtigkeit der Heiligen Messe. So verstellt beispielsweise jede Form von Geschäftigkeit und bloßer Erledigung einer Pflicht den Blick auf das gefeierte Mysterium. Die Feier der Heiligen Mysterium enthält eine Überfülle von unausgesprochenen Botschaften, die von jedem unverbildeten Menschen aber sofort über das Unterbewusstsein erfasst und intuitiv auch richtig verstanden werden. Gerade auch die Sakristei einer Kirche ist die geistliche Visitenkarte einer Pfarrei und nicht etwa die Höhe ihrer Kollekten. Denn auch der Zustand und die Gepflegtheit der liturgischen Geräte, der Paramente und der Umgang mit ihnen lassen erkennen, wie bewusst den Leuten, denen die Fürsorge für die Feier der heiligen Handlung obliegt, die Heiligkeit und die Präsenz des göttlichen Mysteriums in der Feier der heiligen Liturgie ist oder ob da nur ein ritueller Vorgang mehr oder weniger geschäftsmäßig oder pflichtgemäß abgespult wird. Die Feier der heiligen Mysterien enthält eine Überfülle von unausgesprochenen Botschaften, die von jedem unverbildeten Menschen sofort richtig erfasst und verstanden werden. Der Mysteriencharakter macht die Feier der Liturgie hochempfindlich und ist gerade heute in einem hohen Maße der Gefahr der Profanisierung und der Banalisierung ausgesetzt. Damit ist die Liturgie aber auch in einem Höchstmaße schutzbedürftig und alle Teilnehmer sind für ihren Schutz verantwortlich. Und diesen Dienst erweisen wir keineswegs nur dem Mysterium oder auch nur Gott. Gott braucht unsere Verehrung nicht, um Gott zu sein. Und das Mysterium braucht unsere Verehrung nicht, um Mysterium zu sein und zu bleiben. Weder dem Mysterium noch Gott können wir irgendetwas wegnehmen. Wir selbst brauchen diese Zeichen und Gebärden, um uns selbst immer wieder neu bewusst zu werden, was wir tun und wem wir gegenüberstehen. Wir Menschen sind eben nicht nur Geistwesen, sondern haben auch einen Leib, in dem und durch den sich der Geist und unsere Seele ausdrücken wollen. Bei dem, was man meistens als Liebe bezeichnet, sind die modernen Menschen doch schon längst nicht mehr zimperlich in der Wahl ihrer Gebärden und Ausdrucksformen, noch nicht einmal in der Öffentlichkeit. Wir selbst sind also diejenigen, die sich damit etwas Gutes tun, indem wir uns dem Anspruch der gefeierten Wirklichkeit nicht nur mit Geist und Seele, also bloß innerlich, entsprechen, sondern indem wir auch durch die entsprechenden Gebärden des Körpers unserer Gesinnung und unserem Glauben leibhaftig Ausdruck verleihen. Schon die Gebärden haben in einem gewissen Sinne Zeugnis- und Bekenntnischarakter. Zu beachten ist da bei den Gebärden also, dass sie einmal wahrhaftig sind, dass nämlich die äußere Haltung die innere Gesinnung auch wirklich zum Ausdruck bringt, dass aber auch schon die Gesinnung der Wahrheit und dem Anspruch der Heiligkeit des anwesenden Mysteriums entspricht. Andernfalls machen wir uns auch selbst zu Opfern unserer eigenen Missachtung des Mysteriums. Und diese Opfer sind wir nach meiner Überzeugung ganz allmählich und schleichend und von vielen immer noch unbemerkt schon vor Jahrzehnten in der Kirche geworden. Jedenfalls viele von uns. Das ist ein Problem, über das wir sehr, sehr ernsthaft nachdenken müssen. Wir denken heute oft nur noch zweckmäßig, technisch, pragmatisch, von der Nützlichkeit her, nur noch von der Welt her. Dass es Dinge gibt, die nur um ihrer selbst willen verehrt und geliebt werden können und müssen, weil sie die höchsten Werte sind und deshalb keinem anderen Wert mehr dienen und untergeordnet werden können, vielmehr alles andere auf diese höchsten Werte, um das ist Gott zuallererst hingeordnet sein und bleiben müssen, ist oft gar nicht mehr bewusst, wie auch unserer modernen Gesellschaft. Alles wird nur noch unter dem Gesichtspunkt seines praktischen Nutzwertes betrachtet. Und was keinen Nutzwert hat, gilt überhaupt als wertlos und taugt praktisch nichts mehr. Im Bereich des Glaubens und der Liturgie muss ich das mit absoluter Notwendigkeit in einem Höchstmaße verderblich auswirken. Die höchsten Werte, und das sind immer Gott selbst und die göttlichen Werte, übrigens auch die Liebe, gibt es nur um ihrer selbst willen. Und sie müssen um ihrer selbst willen verehrt und geübt werden. Ihr fraglos auch hoher Wert für mich hängt nur von meiner selbstvergessenen, selbstverleugnenden, und das heißt liebenden Hingabe ab. Und dieser Wert ist immer nur ein Reflex dieser meiner Hingabe, darf aber niemals gleichsam als Verdienst für eine vermeintlich erbrachte Leistung missverstanden und angestrebt werden.
Welches Werk verrichtet Christus in der Liturgie? Darum ging es heute in einem zweiten Teil hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Und wir hörten Pfarrer Ulrich Engel aus Rottgau-Weißkirchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie möchten, gibt es wie immer eine CD auch von dieser Sendung. Bei unserem CD-Dienst rufen Sie an unter 08328 921 120 oder schauen Sie auf horeb.org. Dort finden Sie im Podcast- und Download-Angebot diese Sendung auch bald in Kürze und dort auch im Infofeld zur Sendung übrigens auch nochmal zu schriftlich und zum Nachlesen diesen Punkt aus dem Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche und auch noch ein Verweis darauf, wo Sie da etwas im großen Katechismus finden können. Vielen Dank, Pfarrer Engel, für diese Sendung. Dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihr Gebet um den priesterlichen Segen bitten?
Ja, selbstverständlich. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams, des heiligen Josef, und auf die Fürsprache aller Heiligen. Schenke euch die Fülle des Heiligen Geistes und segne euch der allmächtige und dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke, Pfarrer Engel. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.